Guten Abend. Das gab es bei den Grünen noch nie. So viel Zustimmung für eine Parteivorsitzende oder einen Vorsitzenden. Bei ihrem Parteitag an diesem Wochenende in Bielefeld blühte Annalena Baerbock regelrecht auf. 97,1% der Stimmen. Robert Habeck bekam 90,4. Mehr Sympathiebekundung für das Führungsduo geht wohl kaum. Vor 20 Jahren noch hatten die Grünen ebenfalls in Bielefeld eine regelrechte Schlacht ausgetragen. Im Streit um den Kosovo-Krieg wurde der damalige Außenminister Joschka Fischer mit einem Farbbeutel attackiert. Die wilden Zeiten sind anscheinend vorbei. Jetzt herrscht eitel Sonnenschein. Die Grünen bereiten sich voller Harmonie auf Größeres vor und wollen den Ton angeben. Ob das mit ihm oder ihr im Kanzleramt geschehen soll, das bleibt weiter offen. Friederike Hofmann.
Sie sind mehr als zufrieden mit Annalena Baerbock und Robert Habeck. Mit spektakulären Werten von über 90% sind sie als Grünen-Vorsitzende wiedergewählt worden. So gut hat in der Geschichte von Bündnis 90 die Grünen kein Führungsduo vor ihnen abgeschnitten. Eine Partei in Euphorie.
Also Baerbock war überwältigend und also die hat uns richtig motiviert und rangehauen. Und Habeck war einfach klasse.
Also ich finde die beide großartig.
Unter Baerbock und Habeck haben die Grünen bei vielen Landtagswahlen und der Europawahl zugelegt. In bundesweiten Umfragen stehen sie gut da. Nun will die Parteiführung Kurs auf die nächste Bundestagswahl nehmen. Auch für andere Wählergruppen interessant werden. Politik etwa auch für Pendler und Stahlarbeiter machen. In Bielefeld arbeiten die Grünen deshalb an ihrem Grundsatzprogramm, träumen von Regierungsbeteiligung. Aber die vorab diskutierte Frage nach einer Kanzlerkandidatur wurde beim Parteitag komplett ausgeblendet.
Wir werden das bei Zeiten entscheiden und wir werden das entscheiden auf der Basis eines Vorschlags der beiden Vorsitzenden und diese Partei wird das dann sehr gut tragen.
Die Grünen geben sich nach außen geschlossen, aber Kritik am Kurs der Partei und der beiden Vorsitzenden gibt es trotzdem.
Mir hat allerdings in beiden Reden bei Robert Habeck noch mehr als bei Annalena Baerbock tatsächlich eine Festlegung auf manche konkrete Fragen gefehlt. Es hat mir auch in den letzten 2 Jahren ihrer Präsenz teilweise gefehlt. Mir persönlich fehlt zum Beispiel eine klare Zuordnung zu den Hartz-IV-Sanktionen.
Der Parteitag bisher aber eher kuschelig. Flügelkämpfe wie früher, Fehlanzeige. Wie die Grünen langfristig dastehen, hänge aber auch davon ab, dass sie sich mehr kontroversen Themen stellen, so Politikwissenschaftler Lothar Probst.
Für die Grünen ist es natürlich wichtig, dass sie das Ökologiethema, wo sie sowieso die größte Glaubwürdigkeit unter allen Parteien haben, verbreitern und anschlussfähig machen an andere Themen. Wirtschaftspolitik vor allen Dingen, das machen sie gegenwärtig schon. Oder aber auch an Sozialpolitik, um in Konkurrenz zu treten zur Linkspartei oder zur SPD.
Morgen könnte Schluss mit Kuschelkurs sein. Auf dem Programm steht das Thema Wirtschaftspolitik. Und bei der Frage, wie wirtschaftsfreundlich die Partei in Zukunft sein will, klaffen die Meinungen doch deutlich auseinander.
Und den Grünen Parteitag kommentiert Christine Joachim vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Fast schon sozialistische Verhältnisse bei den Grünen. Die Wahlergebnisse für die beiden Parteivorsitzenden zeigen, die Delegierten wissen ganz genau, wem sie den derzeitigen Höhenflug zu verdanken haben. Die Entscheidung dafür, wer als Kanzlerkandidat im nächsten Wahlkampf ins Rennen geht, ist damit aber noch nicht getroffen worden. Momentan erheben die Grünen selbstbewusst durch konstant gute Umfragewerte um die 20% einen Anspruch auf eine Führungsrolle. Mitregieren wollen sie. Das wird in fast jeder Rede auf dem Parteitag deutlich. Dafür haben sie ihren Chefs mit dem Ergebnis noch mal ordentlich den Rücken gestärkt. Aber ob bei den Grünen überhaupt jemand mit dem Titel Kanzlerkandidat in den Wahlkampf zieht, wird von den Umfragewerten abhängen, wenn es soweit ist. Bis dahin aber stehen sie vor 2 großen Herausforderungen. Sie müssen die Menschen bei der Stange halten, die im Moment auch aus Frustration gegenüber der bleiernden GroKo und deren Personalquerelen mit den Grünen liebäugeln, weil es hier zur Abwechslung mal ganz harmonisch zugeht. Die müssen am Ende aber auch ihr Kreuz bei einer Partei machen, die einen CO2-Einstiegspreis von 40 Euro fordert, mit all seinen Konsequenzen. Oder die Besteuerung von Flugbenzin, womit der Billigtourismus auch ein Ende hätte. Und sie müssen die Menschen halten, die die Grünen aus Überzeugung wählen, die echten Klimaschutz wollen, auch wenn das persönliche Einschränkungen mit sich bringt. Denen muss erklärt werden, warum es zwangsläufig beim Klimaschutz, aber auch bei allen anderen Themen Kompromisse geben muss, wenn man einen größeren Teil der Bevölkerung erreichen will. Die Partei muss diese Gratwanderung schaffen, wenn sich der Vertrauensvorschuss in nachhaltige Zustimmung wandeln soll. Erst dann und nur dann stellt sich die Frage nach einem Kanzlerkandidaten.
Christine Joachim kommentierte: Was sich im Herbst 1989 in der damaligen Tschechoslowakei ereignete, ging als samtene Revolution in die Geschichte ein, weil sich der Übergang von der kommunistischen Herrschaft zur Demokratie weitgehend gewaltfrei vollzog. Morgen vor 30 Jahren begann der Umsturz. In Prag war eine Studentendemonstration von der Staatsmacht brutal zusammengeknüppelt worden. Daraufhin gingen Hunderttausende auf die Straße und brachten das Regime zu Fall. Heute nun waren es wieder Hunderttausende, darunter viele, die damals schon dabei waren. Wieder demonstrierten sie gegen Machtmissbrauch der Regierung, gegen Korruption und für eine freie Gesellschaft. Danko Handrik.
Auf diesem Platz bekam ich die Freiheit zurück, sagt Jaroslav Hudka. 1978 musste er die Tschechoslowakei verlassen, weil er sich gegen das kommunistische System stellte. Er kam im November 89 zurück und sang vor Hunderttausenden auf dem Letner Plateau in Prag ein Lied, das heute jeder Tscheche kennt. Was ist am größten? Am größten ist die Freiheit der Menschen. Und heute muss er wieder wachrütteln, wieder mit der Gitarre vor Hunderttausenden singen. Vor 30 Jahren stand ich hier und ich hätte nicht geglaubt, dass wir so lange für diesen Weg brauchen. Hudka singt: Mächtig sind die Waffen, mächtiger das Recht, doch am allermächtigsten das Wort der Wahrheit. Das Lied kennen Sie auch, obwohl Sie 89 nicht dabei waren. Doch es sei jetzt an Ihnen, so diese Jugendlichen, den Kampf um die Demokratie von damals weiterzuführen. Neben Jaroslav Hudka stand 89 das Gesicht der samtenen Revolution, Bürgerrechtler Václav Havel. Sein Credo, Pravda musí zvítězit, die Wahrheit solle siegen, sei bis heute nicht erfüllt. Ich bin hier, um für die Werte einzutreten, die in den letzten Jahren in unserem Land verloren gingen, die für mich sehr wichtig sind. Die Wahrheit. Dieser Wert gerät bei uns in Vergessenheit. Ihr Premier, Andrej Babiš, sagen Sie, nehme es mit der Wahrheit nicht so genau. Babiš ist nicht nur Politiker, sondern auch erfolgreicher Unternehmer und soll in den letzten Jahren zu Unrecht EU-Gelder kassiert haben. Die Demonstranten werfen Babiš weiter vor, er behindere die Justiz und auch die Pressefreiheit. Sein Konzern besitzt die größten tschechischen Tageszeitungen. Doch trotz dieser Proteste, Babiš muss sich keine Sorgen machen. Er ist der populärste Politiker Tschechiens, bleibt bei seinen Wählern beliebt. Denn die Wirtschaft in Tschechien brummt, Löhne und Renten steigen. Leider, sagen viele hier, seien wirtschaftliche Werte vielen 30 Jahre nach der samtenen Revolution wichtiger als die Wahrheit, von der Jaroslav Hudka singt und Václav Havel auf diesen Platz sprach.
Und wir bleiben bei Protesten. Vor einem Jahr begannen in Frankreich die sogenannten Gelbwesten mit ihren Kundgebungen gegen gesellschaftliche und wirtschaftliche Ungerechtigkeit im Land. Damit beginnen weitere Nachrichten mit Judith Rakers.
Bei Demonstrationen rund um den ersten Jahrestag der Gelbwesten-Proteste hat es in Paris erneut Ausschreitungen gegeben. Teilnehmer zündeten Fahrzeuge an, die Sicherheitskräfte setzten Tränengas und Wasserwerfer ein. Laut Polizei wurden bis zum Abend etwa 150 Personen vorläufig festgenommen. Die Bewegung hatte landesweit zu Protesten aufgerufen. In Hongkong sind erstmals seit dem Ausbruch der Proteste chinesische Soldaten in der Öffentlichkeit eingesetzt worden. Die Männer in Sportkleidung halfen, Überreste der Blockaden von den Straßen zu räumen. Die Aktion fand große Beachtung. Viele Hongkonger befürchten, China könnte sein Militär nutzen, um die Protestbewegung in der Sonderverwaltungszone niederzuschlagen. In Bolivien ist die Zahl der Toten bei den jüngsten Zusammenstößen zwischen Anhängern von Ex-Präsident Morales und Sicherheitskräften auf 9 gestiegen. Zu den Auseinandersetzungen war es gekommen, als Sicherheitskräfte in der Nähe von Cochabamba den Demonstranten den Weg versperrten. Morales war vergangenen Sonntag als Präsident zurückgetreten, nachdem ihm Wahlbetrug vorgeworfen worden war. Inzwischen befindet er sich im Exil in Mexiko. Eine mutmaßliche Anhängerin der IS-Terrormiliz ist nach ihrer Abschiebung nach Deutschland in Untersuchungshaft genommen worden. Der Bundesgerichtshof erließ heute Haftbefehl. Die Frau war gestern mit einem Linienflug aus der Türkei gekommen und in Frankfurt festgenommen worden. Ihr wird unter anderem Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Der geplante Mietendeckel des Berliner Senats ist nach Einschätzung des Bundesinnenministeriums verfassungswidrig. Es stehe dem Land Berlin kompetenzrechtlich nicht zu, solche Gesetze zu erlassen, heißt es in einem Schreiben aus dem Ministerium. Die Mietpreisbegrenzung sei durch den Bund bereits umfassend und abschließend geregelt. Der Berliner Senat plant unter anderem, die Mieten für 5 Jahre einzufrieren. Soweit der Nachrichtenüberblick und damit zurück zu Pina Atalay.
Den Nikolaus feiern unsere Nachbarn in den Niederlanden viel größer als wir. Schon Mitte November zieht der rot bemantelte Mann in viele Städte ein, ein ausgelassenes Kinderfest. Doch der verspielte Charme ist seit einigen Jahren von einer sehr ernst geführten Debatte überlagert. Denn der Knecht und Begleiter von Sinterklaas ist seit jeher schwarz. Und darin sehen viele keine harmlose Tradition, sondern puren Rassismus. Wenn es um den Zwarte Piet geht, ist das Land gespalten. Und soll in diesem Jahr wieder sorglos gefeiert werden. Bei der traditionellen Ankunftsfeier für Sint und Piet ist der Begleiter nicht mehr unbedingt schwarz, sondern es gibt Grautöne. Michael Grütz.
Sinterklaas, der Einzug des Nikolaus. Das ist ein bisschen wie Karneval in den Niederlanden. Der Zwarte Piet ist sein Assistent, eine Art freundlicher Knecht Ruprecht, der Geschenke an Kinder verteilt. Und von ihnen laufen stets viele herum. Diese beliebte Tradition wollen sich die meisten Niederländer nicht nehmen lassen. Das ist echt schade. Es geht um nichts anderes. Es geht um ein Kinderfest. Wir wollen die Kinder unterhalten. Woher es kommt, dass der Zwarte Piet so schwarz sein soll, ist umstritten. Eine Geschichte erzählt, er sei durch den Schornstein gekommen. Klar ist nur, es gibt einen heftigen Streit um ihn, denn der schwarze Aufzug sei diskriminierend, meinen Kritiker. In einem alten Kinderbuch findet man eine Zeichnung vom Zwarten Piet. Man muss ihn sich nur ansehen, um den Ursprung zu erkennen. Krauses Haar, dicke rote Lippen, goldene Ohrringe, die Kleidung der früheren Sklaven. Und deshalb fordern Kritiker das Ende der schwarzen Maskierung. Rassismus sei kein Kinderfest. Für den Sinterklaas und den Zwarte Piet singen dagegen die anderen. In einigen Städten gab es sogar Auseinandersetzungen, so wie hier im friesischen Leeuwarden. Das niederländische Fernsehen zeigt, wie Sinterklaas und seine Piets zum Auftakt nach Apeldoorn dieses Mal mit der Dampflok ankommen. Es gibt dieses Mal ein paar kleine Probleme, meint der eine Piet zum Sinterklaas. Aber das bekommen wir schon hin. Und schon bekommt er etwas ab. Also keine Diskriminierung, das Schwarze nur Dreck von der Kohle. Alles kein Grund zur Aufregung. Und so haben die offiziellen Zwarte Piet Assistenten des Sinterklaas erstmals vorbildhaft nur noch ein bisschen Dreck im Gesicht. Niemand soll sich diskriminiert fühlen und der Streit im Land befriedet werden.
Zum Sport. Heute Abend hatte die deutsche Nationalmannschaft die große Chance, sich für die EM-Endrunde im nächsten Jahr vorzeitig zu qualifizieren. Und das ist gelungen, Andreas Keckel.
Ja, und zwar durch ein sicheres, wenn auch nicht überragendes 4:0 gegen Weißrussland und dank der unfreiwilligen Mithilfe der Nordiren, die im Parallelspiel gegen die Niederlande nicht über ein 0:0 hinausgekommen sind. Damit hat sich zum 13. Mal in Folge eine deutsche Nationalmannschaft für eine EM-Endrunde qualifiziert. Jetzt geht es für das Team von Joachim Löw am Dienstag noch um den Gruppensieg im Fernduell mit den Niederländern. Die spielen am Dienstag gegen Estland, während die deutsche Mannschaft in Frankfurt auf Nordirland trifft.
In einem nicht ausverkauften Borussenpark in Mönchengladbach ist das Team von Joachim Löw zunächst spielbestimmend. Allerdings haben auch die Weißrussen ihre Möglichkeiten neuer pariert, einen Stasevic-Schuss. Mehr oder weniger im Gegenzug dann die verdiente Führung. Gnabry bedient Ginter. Das erste Länderspieltor des Gladbachers ausgerechnet vor heimischer Kulisse. Allerdings aus einer Abseitsposition heraus erzielt. Insgesamt ist es keine berauschende Vorstellung in den ersten 45 Minuten. Nach dem Wechsel wird es besser. Zunächst erhöht Goretzka auf 2:0, schlecht verteidigt von den Weißrussen, bei denen die Zuordnung überhaupt nicht passt. Ein kurzer Zwischenspurt der DFB-Auswahl bringt kurz darauf den dritten Treffer. Kroos mit viel Übersicht, das 16. Länderspieltor im 95. Einsatz. Auch das diskutabel. Werners Abseitsstellung aktiv, da im Sichtfeld des Keepers. Da in der EM-Qualifikation aber kein Videoschiedsrichter im Einsatz ist, zählt das Tor. Der Weltranglisten 86. Weißrussland hat 15 Minuten vor dem Ende die Chance zum Anschlusstreffer. Stasevic scheitert jedoch an Neuer, der zuvor bereits zwei gute Gelegenheiten des Außenseiters vereitelt hat. Den Schlusspunkt setzt erneut Kroos. Neben Neuer der auffälligste deutsche Spieler. Die Routiniers drücken der Partie also ihren Stempel auf. Technisch hochwertig gemacht von Toni Kroos. 4:0 der Endstand. Deutschland damit fix für die EM qualifiziert, da die Niederlande nicht über ein 0:0 in Nordirland hinauskamen.
Nicht wirklich erfolgreich lief es dagegen heute für Alexander Zverev. Bei den ATP Finals in London hat der Hamburger das Endspiel und damit die Titelverteidigung beim Turnier der 8 weltbesten Tennisspieler verpasst. Zverev unterlag im Halbfinale dem Österreicher Dominic Thiem in 2 Sätzen.
Ein frustrierter Alexander Zverev hat den erneuten Einzug ins Endspiel der ATP Finals in London verpasst. Zverev in einem recht ausgeglichenen ersten Satz der etwas aggressivere Spieler. Setzt den Österreicher Dominic Thiem immer wieder unter Druck, besonders mit der Vorhand Zverev immer wieder mit starken Gewinnschlägen. Beim Stand von 5:6 hat Zverev dann aber Satzball gegen sich und schenkt diesen mit einem Doppelfehler her. Im zweiten Durchgang zunächst ein ähnliches Bild. Zverev hält seine ersten beiden Aufschlagspiele, hat dann aber Breakball gegen sich. Und den nutzt Dominic Thiem, die Vorentscheidung in diesem Match. Nach gut 1,5 Stunden verwandelt Thiem seinen ersten Matchball, schlägt Zverev mit 7:5 und 6:3 und trifft nun im Finale auf den Griechen Stefanos Tsitsipas.
Gut 8 Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio hat Sarah Köhler heute bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften im Schwimmen für ein echtes Ausrufezeichen gesorgt. Über 1500 Meter schlug sie nach 15 Minuten 18:01 an und blieb damit fast 2 Sekunden unter der bisherigen Bestmarke der Spanierin Mireia Belmonte. Von Startplatz 2 aus geht Sebastian Vettel morgen in den großen Preis von Brasilien. Schneller als Vettel, der morgen sein 100. Rennen für Ferrari bestreitet, war nur der Niederländer Max Verstappen im Red Bull. Rang 3 im Qualifying ging an Mercedes-Pilot Lewis Hamilton, knapp 3 Wochen nach seinem 6. Titelgewinn in der Formel 1.
Sie müssen sich erst an dieses bisher seltene Bild gewöhnen, denn für Max Verstappen ist es seine 2. Pole Position. Auf dem Autódromo José Carlos Pace in Interlagos gelingt ihm allerdings eine klasse Leistung. Verstappen ist über die gesamte Qualifying-Dauer immer schnellster. Sebastian Vettel dagegen legt erst im 3. und für die Pole-Position entscheidenden Abschnitt deutlich zu. Am Ende ist Vettel über die 4,3 Kilometer lange Runde nur etwas über eine Zehntelsekunde langsamer als Verstappen. Ich bin nicht unzufrieden. Wir haben die Power, die Geschwindigkeit. Mal sehen, was im Rennen noch möglich ist. Ich bin mal vorsichtig optimistisch. Hinter Verstappen und Vettel startet von Position 3 Lewis Hamilton.
Ja, in Brasilien also, da fällt morgen die Entscheidung. Wir haben jetzt schon eine vielleicht zukunftsweisende für Sie, die Lottozahlen. 1, 4, 16, 25, 28, 47, Superzahl 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Es ist die zweithöchste Brücke in Deutschland. In 160 Metern Höhe führt sie über den Fluss, fast 2 Kilometer lang. Tausende wollten heute die Aussicht genießen von der neuen Hochmoselbrücke, die den Hunsrück mit der Eifel verbindet. Ab Donnerstag werden hier dann nicht mehr Fußgänger unterwegs sein, sondern Autofahrer. Und aus dem Moselnebel schlagen wir die Brücke zu Sven Plöger, der uns sagt, wie das Sonntagswetter wird.
Es gibt viel Nebelpina. Das ist allerdings tatsächlich jetzt so, weil wir haben einen großen Wolkenspalt jetzt auch in der Nacht. Da wird sich der Nebel noch verdichten. Örtlich wird es Reifglätte geben und morgen wird das Ganze langsam verdrängt und aus Südosten kommt dann Regen ins Land. Also das war schon mal der Kurzwetterbericht ohne Karten und jetzt kommt der längere mit Karten. Und da möchte ich Ihnen Folgendes zeigen. Temperaturen im Westen, in der Mitte Europas tief und je gelber es wird, desto wärmer ist es. Im Osten Europas ist es warm und wir haben das Tiefdruckgebiet, was im Moment diese dramatischen Wettererscheinungen erzeugt südlich der Alpen mit den starken Regenfällen, mit den Schneefällen, mit der Hochwasserkatastrophe im Umfeld Venedigs. Dieses Tief, das zapft jetzt allerdings diese warme Luft an und schiebt sie in den Osten Deutschlands, sodass es morgen in der Niederlausitz und in Niederbayern 14 bis 16 Grad geben wird. Ein ganz anderes Wetter als in den übrigen Regionen. Man sieht das auch am 15-Tage-Trend in Dresden. Hier morgen einmal der Rand nach oben und dann kommen wir wieder in November typischere Werte, wobei richtig kühl wird es nicht. Und jetzt gucken wir mal nach Freiburg im Breisgau. Gewohnt warm, aber morgen eben kalt. Hier wirklich tiefe Temperaturen, 3-4 Grad. Und dann nähert sich das alles wieder an. Jetzt kommen wir nochmal zum Stichwort Nebel. Und da sieht man eben hier diese Phase in der Mitte Deutschlands, wo es wenig Wolken gibt. Da kann sich der dichte Nebel bilden. Wie gesagt, mit der Reifglätte. Die letzten Tropfen im Norden ziehen sich zurück. Die im Südosten kommen langsam reingezogen. Temperaturen unter Wolken 3 bis 7. Wenn Wolken weg sind, bis minus 2, minus 3 Grad. Und der morgige Vormittag im Nordwesten dann freundlich. Hier gibt's die Nebelfelder. Von Südosten kommt der Regen und nachmittags, da gibt's durchaus mit jedem Kilometer Richtung Nordwesten freundlichere Abschnitte. Ansonsten zieht der Regen durch und dann eben ganz im Osten mit der Wärme das freundlichere Wetter. Für die meisten aber 5 bis 10 Grad und der Wind aus Nordost mit Stärke 2 bis 3. Nur im Nordseeumfeld, da kommt er aus Südwest. Die Folgetage, Wochenbeginn Montag, Dienstag, viele Wolken, etwas Sonne und Temperaturen zwischen 6 und 11 Grad. Kurzum, Novemberwetter halt, Pina.
Danke, Sven. Und das war's von uns. Hier folgt jetzt das Wort zum Sonntag, das sich mit Erinnerungen an den Fall der Mauer vor 30 Jahren befasst. Wir sind dann morgen wieder für Sie da. Bis dahin, eine gute Nacht.